Tief im Westen, bitte, Herr Kapellmeister.
Ach so. Ich kenne das, ich kenne das nur vom Kuchenessen im Sommer. Tief in Wespen. Verstehst du? Mit der Hand, also weil man greift da ja rein, da sind ja häufig sehr viele, naja.
Was du nicht wusstest, Micky, wir haben letzte Woche ja mehrere deiner Freunde getroffen und ihnen prominente, also Imitationen vorgelegt und haben gesagt, ist das Knör oder ist das Beisenherz?
Ja, das
und in mehreren Situationen wussten sie es nicht so genau und mehrere haben auch Knör gesagt. Du darfst jetzt diesen Podcast verlassen, wenn du willst.
Ja, wer bin ich denn, Höcke? Ich stelle mich den Fragen.
Bernd, Beisenherz.
Ja. Es ist ganz ist wirklich jedes Mal ungewöhnlich, wenn ich euch aus der Nähe sehe. Also wenn wir wirklich hier
weil wir so dermaßen gut aussehen, das ist dann fürs menschliche Auge eigentlich gar nicht greifbar.
Und wir werden auch noch gefilmt heute.
Ja, pass auf.
Wir machen nämlich Videocontent.
Ich mache sogar währenddessen noch eine Insta-Story, dann wird es richtig Meta, verstehst du? Dann drehen sie nämlich alle komplett durch.
Deswegen ist schön, dass du aus dem Urlaub zurück bist. Ja, nach einer Woche
nicht.
Urlaub.
Das finde ich übrigens nicht.
Nach einer Woche Urlaub und 17 Instagram-Stories pro Tag.
Ja, ich hätte übrigens 800 machen können, so schön wie das da war.
Ja. Du hättest aber auch einfach das Handy mal weglegen können.
Oh, jetzt kommt der Life-Coach. Jetzt geht's los. Sei doch mal, leg doch mal im Moment, leg doch mal das Handy weg und genieß doch einfach nur den Augenblick. Wenn ich so eine Scheiße höre, das ist ja das Allerletzte. Wofür fliege ich denn da hin, wenn ich da keine Insta-Stories machen kann?
Ne? Ja, aber wenn ich einen alten Mann an der Tischtennisplatte sehen will, dann gucke ich Timo Boll auf Eurosport.
Der hat auch tatsächlich Sport ein bisschen mehr zu bieten. Behaupte ich jetzt mal kühn.
So, apropos kühn, ganz kurz Werbung.
Was ist das für eine Überleitung?
Einfach nur eine Überleitung. Die hat überhaupt keinen Sinn, aber es ist eine Überleitung.
Aber ich freue mich wirklich, dich zu sehen und ich schaue dir jetzt genau auf die Finger, während du das machst.
Wie ich das so mache? Mit GoDaddy, das ist nämlich unser heutiger erster Partner und Freund in diesem Podcast. Und für alle, die auf fußballmml.de schon gewesen sind, haben möglicherweise diesen traumhaft schönen, jetzt kann ich dir das Kompliment ja hier auch nochmal machen, diesen traumhaft schönen Text gelesen über Fußball-MML, über Micky, Mike und Lukas.
Es ist uns.
Es ist uns.
Es ist uns.
Also der Text alleine lohnt sich. Einfach mal auf die Website zu gehen, fußballmml.de. Man sieht daran aber auch, wie sehr tatsächlich GoDaddy auch der Partner an deiner Seite sein kann, weil man nämlich mit sehr einfachen Mitteln sehr schnell sich eine sehr professionell aussehende Website bauen kann. Auf GoDaddy.
Das ist eigentlich eine Website, wie wir selbst mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln sehr professionell versuchen rüberzukommen. Ne?
Das ist richtig.
Ja. So. Das ist wie bei Wagner und der Bild. Da ergänzen sich Text und Fotos auch hervorragend.
Was für ein herrlicher Vergleich.
Aber wenn wir ganz kurz nochmal zum Kern des Ganzen, der Botschaft hier kommen
Zurück
können.
Zurück zu Mike Nöcker, he's crazy like a fool, he's GoDaddy cool.
Sehr schön, sehr schön. Also GoDaddy, unser Partner tatsächlich für unsere neue Website. Das erste Gerüst quasi steht schon. Aber das, was GoDaddy kann, ist natürlich noch viel, viel mehr. Für euch ist es super einfach, wenn ihr eine Website bauen wollt oder euch eine Domain sichern wollt. Bei 99 Cent geht das Ganze schon los für .de oder .com. Und am Ende des Tages kann man nach dem ersten Gratismonat schon eine Homepage ab 1 Euro pro Monat sich bauen, je nachdem.
Fun Fact, .com ist auch das neue Motto von Ante Čović für die nächsten Spieltage.
Mein Lieber!
Das schneiden wir raus.
Meinst du?
Nein.
Und man kann natürlich, also das, was wir jetzt haben, ist ja eher so die rudimentäre Website, aber es gibt natürlich in diesem Baukasten ganz viele Tools, die man jetzt sich noch professioneller sozusagen darstellen kann. Mit einem Shop beispielsweise. Und da habe ich was gesehen. Das ist nämlich dein Stichwort.
Mein Bruder wurde inspiriert von deiner Tasse. Ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich mal sage, aber es gibt ja eine MML-Tasse, es gibt jetzt seit dem Wochenende 2 MML-Tassen und noch einen MML-Rucksack und ein MML-T-Shirt, das habe ich nämlich zum Geburtstag bekommen von meinem Bruder, Merchandise als Paket, das ist wirklich schön. So etwas wird es dann irgendwann, vielleicht in naher Zukunft, im Shop geben.
Also der Einzige, der bislang kein Merch hat, bin ich.
Ja.
So. Toll.
Das lösen wir aber in der, zur Mitte des Podcasts. Es geht so langsam in die Richtung. Es kommt was auf dich zu.
Selbst Kevin Großkreuz hat schon ein MML-Tattoo.
Hinten auf dem Rücken.
Hinten auf dem Rücken.
Ja. Weltmeister-Vokal.
So, bevor wir uns jetzt hier in der Werbung weiter verquatschen, wollte ich nur ganz kurz darauf hinweisen. Also es gibt jetzt noch die Möglichkeit von euch selber auch vielleicht auf unsere Website kreativ einzuwirken. Ihr geht einfach mal auf godaddy.de und schaut, was es alles für Möglichkeiten der Integration noch gibt. Shop ist jetzt ein Thema beispielsweise für das Thema Merchandising, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Godaddy.de ist die Website, auf die man gehen muss, um relativ schnell und relativ günstig eine Website zu bekommen. Und wenn ihr eine Idee habt für unsere Website, was wir noch rein wollen, eine Kolumne vielleicht. Micky Beisenherz könnte zum Beispiel mal eine Kolumne schreiben.
Wo schreibe ich denn keine eben? Ne?
Und ja, also ich würde sagen, fußballmml.de ist jetzt das Gefäß, das von GoDaddy gebaute Gefäß, in das wir jetzt in den kommenden Wochen flüssiges Gold gießen werden.
Genau so machen wir es.
Das hast du so schön gesagt, dass wir kurz innehalten. Und dann sagen, Musik bitte. Wir sind schon in Episode 6, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Deubelschlacht!
Ja, bei der Saison 2019-2020 begrüße ich zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML live aus Hamburg. Also wir sind hier live. Micky Beisenherz.
Mein Name ist Herbert Grönemeyer. Ich stehe hier in Wien vor 14.000 Menschen und ich möchte ein klares Zeichen gegen rechts setzen, indem ich mich klar und deutlich ausdrücke und sage:
Und für diese Rede wird er zu Recht kritisiert.
Er kommt aus Ostwestfalen. Er ist in Hamburg zu Hause. Er sitzt heute an meiner Seite. Es ist das zweite M von MML, Mike Nöcker.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Und dann noch das, ich würde sagen, podcastende Brusthaartopee. Neben mir rechts, Lukas Vogelsang.
Ich weiß seit letzter Woche, wer Ina Aogo ist.
Ja, oh, siehst du mal.
Toll!
Ina Aogo, Fun Fact, hat sich tatsächlich die rote Allianz Arena ins Gesicht tätowieren lassen als Mund.
Das war, also das ist auch, also wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also wann immer ich Dennis Aogo sehe, zum Beispiel im Doppelpass oder bei Lanz, denke ich, Wahnsinn. Also wirklich so ein kluger, reflektierter, intelligenter junger Mann. Und dann kommt Ina Aogo und
so geht's
tun
mir
sich
mit,
viele neue Fragen auf.
So geht's mir mit Insta-Stories deiner Freundin.
Ja.
Nur genau andersrum.
Ja, das ist richtig.
Was? So, und ich gehe einfach drüber hinweg und werde nochmal sagen, Mann, was war das ein Fußballwochenende, oder? Oh,
klasse!
So, hier, Alcázar hat
wieder... Genau, Alcázar!
Hat wieder getroffen. Also,
Dortmund, aber wie auch, ne? Also der trifft mittlerweile auf eine Art und Weise, die in Dortmund selbst Robert Lewandowski so langsam vergessen macht. Für die, die immer noch so ein bisschen daran hängen, dass wir mal einen genialen Torjäger hatten.
Dann müssten wir eigentlich mal der Frage nachgehen, wann eigentlich Schalke 04 zuletzt 5 Tore geschossen hat in einem Spiel. Also das ist wichtig, das ist in einem Spiel.
Gibt es einen Ort, an dem man so etwas herausfinden könnte?
Bestimmt. Wikipedia, aber ja, leider.
Ich war auch völlig perplex.
Die ist aber wohl zu bekommen, ne? Habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt.
Wir müssen wirklich mal, also es war, kennt ihr das früher im Teletext?
Ja.
Wenn einfach sich dort die Pixel oder was auch immer verschoben hatten und man dachte, es war einfach was Falsches eingeblendet oder eine Überblendung, dann waren Textbausteine von einer anderen Seite auf die Seite davor und plötzlich spielte Bayern Dortmund gegen Greuther Berlin oder so. Ich habe gedacht wirklich, dieses 5-1 von Schalke ist ist eine Fehlmeldung. Ich habe mehrfach in meinen Browser geklickt und habe probiert, es kann doch nicht sein. Ja. 5 Tore von Schalke. Tedesco muss ja irgendwo weinend, hat den ganzen Tag erst Schluck aufgehabt, ist dann weinend zusammengebrochen wahrscheinlich.
Und natürlich hat sich die Bild nicht nehmen lassen, beim 1:0 von Paderborn auf Bild Online Paderforn zu schreiben.
Das ist ja genial.
Oder? Es kommt dem Kicker nahe.
Ja.
So, dann hatten wir aber auch noch, was wir auch noch hatten, ist ja das alle 2 Jahre Derby. Köln gegen Mönchengladbach.
Und mit der.
Verstehst du, ne? Alle 2 Jahre
Derby. Ja, ich hab da.
Ja.
Übrigens, interessante Geschichte. Interessante Geschichte. Der Christian Kramer.
Christian Kramer?
Heißt er nicht, ne?
Also er selber hat nach dem WM, im WM-Finale, als er gefragt wurde, wie er heißt, hat er Christian Kramer geantwortet.
Ich weiß aber heute auch nicht, wie ich heiße. Christoph Kramer, genau. Entschuldige bitte. Also Kramer, Kramer gegen Kramer, er hat tatsächlich im reinen Ruhrgebiet und in NRW für alle gespielt, außer für den 1. FC Köln. Für alle Gegner des 1. FC, für Düsseldorf,
ja,
für Leverkusen und für Gladbach. Und er ließ sich zu dem kühnen Statement hinreißen in der Sportbild letzte Woche, für Köln werde ich eher nicht mehr spielen. Okay. Sag niemals nie, aber es ist trotzdem ja sehr interessant. Also, ja, und witzigerweise auch kein Verein, der weiter als 100 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt ist.
Ist übrigens eine sehr schöne Formulierung, ne? Also nicht, ich spiele nie für den 1. FC Köln. Für Köln werde ich eher nicht mehr spielen, ist so, das hat was...
Ja. Ja, so jemand so müsste mal ins Fernsehen, so jemand müsste mal ins Fernsehen, ja. Der ja. Kramer, ne? Ja. Christoph Kramer heißt der.
Das ist richtig. Das ist richtig. So, also das wären alles Gespräche, die ich im Grunde genommen und Themen vor allen Dingen, die ich im Grunde genommen nur hier einwerfe, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir über Dortmund gegen Leverkusen oder Leipzig gegen Bayern reden dürfen. Ohne dass das wieder ja dann so wieder eine Twitter-Armada. Also
ich finde da ja schon ein längeres Vorgespräch mit Micky Beisenherz im Elbgold stattgefunden hat, sollten wir tatsächlich erstmal mit Schalke gegen Paderborn anfangen und mit der Causa Matze Knob. Ne?
Ach so, oh, ja. Oh, jetzt machen wir hier gleich. Nee, es war tatsächlich, es war so, dass gestern ein Freund schickte mir ein Screenshot eines Tweets von Matze Knob, der da schrieb. Also es gibt die Torschützenliste, ja, und der Schalker, das ist dann Salif Sané, Suat Serdar, Amine Harit, Ahmed Kutucu und Amine Harit. So, die fünf am Stück als Screenshot, und dann schrieb Matze Knob drüber, was waren das noch Zeiten, als die Namen bei Schalke 04 noch Fischer, Fichtel, Anderbrücke, Thon, Hüntela, Raoul und Neuer hießen, die Torschützen von heute gegen Paderborn, und dann die Auflistung. So, dann kannst du den, dann hab ich ihn angeschrieben, habe ich nur geschrieben, was will der Künstler uns damit sagen? Du bettelst ja förmlich um den Shitstorm, weil du weißt natürlich genau, was ist die Aussage oder wie, also es liest sich, um es anders, es liest sich natürlich erstmal im Sinne von, ja, das ist jetzt nur noch Türken und Schwatte, die jetzt hier bei Schalke treffen oder was.
Ja, so. Aber die Aussage ist natürlich, früher kannte man die Namen.
Genau.
Aber natürlich war der Gedanke ein anderer. 5:1 gegen Paderborn, das ist doch Tag des Handwerks.
Schön. Aber tatsächlich ist das die Intention dahinter gewesen, deswegen der Rassismusvorwurf greift natürlich insofern nicht, weil halt eben auch die Namen Raoul und Hüntela genannt werden. Ich sag mal, humoristisch fand ich es ein bisschen unsauber, weil man hätte natürlich auch gut sagen können, was waren das noch für Zeiten, als noch gute Deutsche wie Asamoah oder beziehungsweise als sie noch Agali, Asamoah und sagen wir noch einen dritten.
Hami Mandirali.
Lustigerweise.
Über den wir schon mehrfach gesprochen haben. Der Mann, von dem sie 33 Spieltage lang gesagt haben, er hat den härtesten Schuss der Welt und deshalb aus dem Mittelfeld immer abziehen durfte. Ja. Der dann, glaube ich, in seinem letzten Spiel für Schalke zwei Tore, glaube ich.
Ja, einmal ein Treffer. Ein Freischuss-
auf jeden Fall. Was waren das noch für Zeiten, als Hami Mandirali, Agali und Asamoah für Schalke, das waren wenigstens noch Typen. Tatsächlich, als du mir diesen Tweet gezeigt hast, war meine erste Reaktion auch, oh, also genau mit der Tönnies-Brille drauf geguckt. Oh, und dann auch noch gerade bei Schalke. Ne?
Genau.
Also es ist natürlich, es wird ja wunderbar in einen Resonanzraum hineingeschickt.
Exakt.
Aber es ist halt gar nicht so gemeint.
Nee, also genau. Also es liest sich wirklich ein bisschen doof und es ist humorhandwerklich, da hat er einen liegen lassen. Aber es ist tatsächlich, der Rassismusvorwurf ist an dieser Stelle, den kann man dann auch wieder zurücknehmen. So, so weit sollte es nicht gehen. Aber es ist etwas, man hätte es sich auch sparen können.
Aber welcher Vorwurf natürlich bleibt, ist der Offensivvorwurf an David Wagner. Was soll das? Das ist nicht mehr mein Schalke 04.
Das ist nicht mehr mein Schalke. Also Schalke droht zunehmend sein Gesicht zu verlieren.
Ja, Platz 6, 5 Tore.
Ja, das geht nicht.
Das geht nicht. Ich weiß auch gar nicht, vor allen Dingen, weil die Leute in Gelsenkirchen, ich war ja da jetzt viel, die lieben es ja auch zu leiden. Also zu Schalke gehen ist ja größtenteils auch Masochismus. Masochismus mit richtig. Licht aus und der Steiger kommt.
Ja.
Wenn man da plötzlich Sechster wieder ist und 5 Tore
geschossen hat? Also vor allen Dingen 5 Tore geschossen. Wer glaubt denn Paderborn, wer sie sind? Inter Mailand oder was? Das ist ja auch irgendwo. Ja. So geht's ja nicht. Ne?
Ist das so, wer sich die Domina nicht leisten kann, geht zu Schalke? War das denn so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, Lukas?
Ich finde ehrlicherweise, dieser Spielertunnel vom FC Schalke erinnert mich immer so ein bisschen an die Silbermine im Phantasialand, wo man früher mit so einer kleinen Lore durchgefahren ist, wo die Zwerge da so...
Ja, also, aber das stelle ich mir gerade gut vor, so ein Buch auch da, der Kumpel mit dem Knebel. Mein Jahr als Masochist bei Schalke 04.
Glaubst du?
Nein, aber es ist ja wirklich eine totale Überraschung, weil das hätte man den Schalkern nicht mehr zugetraut.
Ja, wobei man jetzt natürlich erstmal abwarten muss, das kann jetzt, also das ist auch, 5 Tore zu schießen, ist auch schon anderen Vereinen passt. Das hat auch Hannover schon geschafft. Und sie haben die Saison trotzdem jetzt nicht so glanzvoll abgeschlossen. Aber als Momentaufnahme ist es tatsächlich erstaunlich, dass ihnen das gelungen ist.
Aber es war der klassische Fall von, es hat mir eine gute These zerschossen, weil ich natürlich nach dem Zwei-Jahres-Derby.
Hast du sie hier schon geäußert?
Nee, die hatte ich am Samstag mir aufgeschrieben, natürlich nach dem Derby Köln gegen Gladbach.
Ja.
Nachdem ja das Tor von Alessandro Plea ja auch wieder mustergültig eingeleitet wurde von Breel Embolo.
Ja.
Der ja, und das konnte man eigentlich ahnen, eins der teuerste Einkauf der Schalker Vereinsgeschichte war.
Ja.
Von den 1000 Tagen...
22 Millionen, ne?
Glaube ich sogar 26.
Ah, okay, oder? Kann sein.
Von 1000 Tagen auf Schalke 650 verletzt war. Auch erst 22 ist jetzt und dann für 10 Millionen zu Gladbach geht, weil Eberl sagt, den ziehen wir auf die Raute, auf die Spielgestalterposition und dem trauen wir ganz schön viel zu. Es war relativ klar, dass das funktioniert. Und zu dieser Geschichte gibt es ja ein Zitat von David Wagner, der zitiert wurde vergangene Woche, als er sagte, als ich auf den Kader geguckt habe, als ich Schalke-Trainer geworden bin, auf diesen Breel Embolo habe ich mich besonders gefreut. Und dann wollte ich natürlich sagen, naja, da siehst du mal wieder, Schalke, ja, kaufen ein Mist zusammen fürs Mittelfeld, also holen 3 hochbegabte Spieler, alle für dieselbe Position, keiner setzt sich durch, einer ist schon wieder weg mit Rudi. Und da stimmt doch was nicht, wenn da am Ende nur noch Burgstaller und der verletzte Marc Uth im Kader sind.
Ja.
Und dann war meine These, naja, kein Wunder, dass die keine Tore mehr schießen. So, das hat genau, die Halbwertszeit war bis zum Sonntag, als sie dann eben 5 Tore gegen Paderborn schossen, was das ein bisschen abgeschwächt hat. Aber trotzdem bleibt natürlich bei diesem Schalker Kader ein Beigeschmack, wenn der Trainer sich so natürlich halb humoristisch auch äußert. Aber das Zitat ist schon großartig. Ich habe mich besonders auf Breel Embolo gefreut und dann verkaufen sie ihn dem kurz vor dem Deadline Day, wie Mike sagen würde.
Haben sich eine gelbe Krawatte angezogen und haben gesagt, komm.
Das ist das natürlich, was bleibt, was für mich auch Schalke im Kern ist, weswegen ich diesen Verein ja auch immer wieder, also nicht, ich gucke nicht gern, wenn sie spielen, aber alles drumherum schaue ich mir immer sehr gerne an.
Ja, darauf können wir uns einigen. Tatsache.
Warum guckst du nicht gern, wenn sie spielen? Magst du den Fußball nicht? Oder?
Ja, weil ich letztes Jahr bei, glaube ich, minus einem Grad in dieser Arena war gegen Wolfsburg. Und ich bin jemand, ich gehe ja nur als Event-Fan zu Borussia Dortmund, weil ich über 20 Jahre als Hertha-Fan böse enttäuscht wurde. Ich gehe dahin, weil ich schönen Fußball sehen will. Deswegen gehe ich nach Dortmund. Ich bin Jahrzehnte Hertha BSC bei minus 10 Grad im Olympiastadion gewöhnt. Ich bin abgehärtet. Ich bin in die Arena auf Schalke gegangen und dachte, mir kann nichts passieren. Und dann habe ich Schalke gegen Wolfsburg geguckt.
Ja, das klingt wirklich.
Und das ist wirklich einfach kein Spaß gewesen. Das ist wirklich, da gehst du hin. Und deswegen meine ich das ja auch mit dem Masochismus. Du leidest einfach sehr. Du leidest am Fußball. So.
Wo man nicht leidet, ist im Moment gerade.
Das ist doch wirklich die
Ich nehme dir gleich diesen Überleitungsbaukasten weg, der da liegt.
Auf der Frank-Elzner Moderationsschule hat Mike Nöcker mit Summa Cum Laude abgeschlossen.
Ja, Summa Cum Laude sogar.
SC Freiburg, Tabellendritter. Tabellendritter.
Ja.
Gewinnt 3-0 und vor allen Dingen nicht irgendwie so gegen Mainz und Paderborn und was weiß ich, gewonnen haben. Jetzt 3-0 in Hoffenheim.
Aber ja, ist schon.
Was eine geile Zeit, als die Torschützen bei Freiburg noch Haberer, Petersen und Günther hießen.
Wie heißen sie jetzt? Haberer, Petersen und Günther, ne?
Ja.
Gut. Nur, dass ich ihn auch
Ich weiß jetzt nicht, was man rausschneiden müsste. Das, was ich gesagt habe oder deine Replik darauf. Aber nein.
Ich glaube, im Zusammenspiel ist es.
Es ist herausragend.
Ja.
Es ist ein bisschen so wie Petersen, Haberer, Günther, Grifo und Waldschmidt. Nein, es ist tatsächlich so, dass man vor allen Dingen, nachdem Grifo jetzt zurückgekommen ist zum SC Freiburg und sie ja sowieso gut in die Saison gestartet waren und jetzt ja Dritter sind, also Volker Finke hat sich direkt mal die Badische Zeitung ausgeschnitten und oder aus der Badischen Zeitung die Tabelle ausgeschnitten und an die Wand gehängt. Es ist natürlich fantastisch, nur das Problem ist, das ist jetzt viel zu schnell schon im Bewusstsein der Fans und der anderen Bundesligisten, weil ich wollte letzte Woche noch sagen, na mal gucken, ob Freiburg nicht die Überraschungsmannschaft werden kann. So wie man auch mal sagt, Belgien müsste eigentlich nächstes Jahr Europameister werden. Aber jetzt ist es halt längst kein Geheimtipp mehr, weil Waldschmidt hat eine herausragende U21-EM gespielt. Ja. Der ist jetzt Nationalspieler bei Löw. Petersen, da weiß man sowieso, dass der das Tor treffen kann. Ja. Und dann haben sie mit Grifo einfach noch einen herausragenden Spieler bekommen. Ich glaube, Jonathan Schmid ist auch zurück, das richtig gesehen habe. Also da wurde wieder ganz viel ganz richtig gemacht. Nur ich glaube, dass dieser dritte Platz, so blöd es klingt, vielleicht zu früh kommt.
Ja, sowas genau. Auf so einem bist du eigentlich normalerweise dann erst so nach dem 8. Spieltag oder so. Und alle sagen so Wolfsburg-artig, wie sind die denn da hingekommen? Das stimmt. Andererseits, wenn ein Verein in der Lage ist, die tabellarische Situation oder die Gesamtsituation nüchtern und sachlich hinzunehmen, und zwar nach oben und nach unten hin, dann ist es der SC Freiburg. Also von daher mache ich mir da wenig Sorgen. Aber es ist toll, dass es so ist. Das ist natürlich nur problematisch jetzt für Sport 1, weil die müssen ja ihre Berichterstattung nochmal komplett verändern. Die haben ja gestern Morgen schon da gesessen und haben gesagt, also wir reden ja hier über den 4. Spieltag. 4. Spieltag? Ja klar, 4. Spieltag. Haben schon gesagt, ja, Bayern, Dortmund, Leipzig, bleibt es ein Dreikampf bis zum Schluss, wo du sagst, ey, wir haben den 4. Spieltag, beruhigt euch mal wieder. So, jetzt muss man auch noch Freiburg auch noch mit einpreisen. Also wird es ein Vierkampf bis zum Schluss der Saison.
Ja, und vor allen Dingen, was ist mit Schalke 04? Ja.
So auch.
Jetzt und Wolfsburg.
Wird es ein Sechskampf bis zum Schluss?
Aber mal eine ernst gemeinte Frage. Mhm. Wird es eigentlich ein Dreikampf bis zum Schluss?
Vermutlich ja. Also nach allem, was wir so über die Leistungsfähigkeit des Kaders sagen können, könnte man jetzt sagen, wahrscheinlich schon. Andererseits gibt es so viele Unwägbarkeiten im Fußball. Spätestens nach dem 10. Spieltag, wenn Favre und Kovac weg sind, müssen wir uns mal ganz neu unterhalten. Also von daher, ich wage da keine Prognosen. Also die Leistung, natürlich die Kaderstärke lässt ja im Grunde genommen keinen anderen Schluss zu, dass es auf jeden Fall Dortmund, Bayern und Leipzig bis hinten raus ziemlich weit oben schaffen, bis nach ganz oben schaffen werden. Und dann kommt vermutlich noch ein 4. Team dazu, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen.
Aber ist nicht das die schönste Pointe von allem, dass wir die ganze Zeit, Favre ist eigentlich immer angezählt.
Ja, ja.
Kovac ist immer angezählt. Und letztendlich der Trainer, den sie alle irgendwann mal haben wollten, ist der, der sich als Dritter in den Meisterschaftskampf einmischen könnte.
Nagelsmann.
Ja, der ist ja mit Leipzig. Das zeigt eben auch, was bei den Bayern ein bisschen schief gelaufen ist und dass die Dortmunder auch nach Klopp und mit Tuchel nicht so genau wussten, wo es hingeht, aber dass ausgerechnet Leipzig jetzt den Nagelsmann hat, das macht es ja so spannend, finde ich. Ich finde diese Konstellation extrem interessant.
Wobei Nagelsmann ja jetzt das stimmt, aber ist jetzt ja nicht so im Sinne von, ach hoppla, guck mal, überraschend, jetzt Nagelsmann trumpft auf, sondern das hat ja jeder irgendwie geahnt, dass er mit einem Kader wie dem von Leipzig dann auch vermutlich ziemlich weit oben dann angreifen würde. Also ist jetzt.
Aber?
Er ist halt das Sehnsuchtsobjekt beider Vereine. Vor allen Dingen der Dortmunder wahrscheinlich eher noch als der Bayern, die ja noch bislang ja noch ein anderes Selbstverständnis haben, was sich ja so langsam auch.
Möglicherweise natürlich auch, weil dieser durch den Klopp-Stil vielleicht sogar durch den Klopp und den Guardiola-Stil vorgeprägte Trainertyp, den man in Dortmund so wahnsinnig gerne weiter hätte.
Ja.
Also diesen, ich habe irgendwo am Wochenende was von Menschenfänger gelesen.
Nevio Scala, meinst du?
Ihr könnt Nevio zu mir sein.
Den man braucht eben, um auch die Süd wirklich komplett hinter sich zu haben und so weiter und so fort. Davon gibt es ja tatsächlich dann doch sehr wenige, die so in der Art sind.
Ja.
Und offensichtlich scheint es so zu sein, dass Julian Nagelsmann eben relativ viele Dinge vereint, die vielleicht ein Florian Kohfeldt noch hat. Mhm. Also dieses tatsächlich so der Fußball-Brainy zu sein, auch der in der Lage ist, wenn wir gleich vielleicht auch nochmal drüber reden, anders als andere Trainer bei großen Vereinen in der Lage ist, auch mal die Mannschaft außerhalb der Halbzeit zu erreichen. Und aber
weil er ihre Nummern hat, ja, in der WhatsApp-Gruppe.
Genau.
Ja. Das ist richtig. Aber bei Kofeld sehe ich das auch ganz besonders so.
Und aber trotzdem eben auch diese Emotionen, dieses Pushende mit
das meine ich ja, Also genau. Speziell bei Kofeld, also das finde ich bei Kofeld noch ausgeprägter als bei Nagelsmann.
Man weiß bei beiden ja immer nicht, sind sie die nerdigsten Prolls oder die prolligsten Nerds in der Bundesliga? Ich weiß es immer nicht. Weil
was ja ehrlicherweise eine tolle Mischung eigentlich ist. Ne? Ja. Also das ist im Grunde genommen das, was du ja tatsächlich als moderner Fußballverein auf der Bank brauchst. Einen prolligen Nerd oder einen nerdigen Proll. Also ja,
die
super
Typen,
zusammen.
Diesmal, wenn es drauf ankommt, aber den Kaugummi aus dem Mund nehmen und an den Laptop rankleben.
Ist ja das, was Tedesco gefehlt hat. Der war halt einfach nur Nerd und zu wenig Proll. So, ja. Wie willst du es dann auf Schalke schaffen? Ne?
Und vor allen Dingen, du hast ja gar nicht mehr die Spieler wie früher auf Schalke.
Ja. Ganz ja, stimmt.
Namen
wo ist denn, wo ja, ist denn
Fischo? Überleg mal, so ähnlich wie David Wagner jetzt, der so reinkommt und sagt, Breel? Ja. Breel Embolo? Keiner meldet sich. So war das auch für Tedesco, der reinkam und sagt, Anderbrügge, Wilmots, De Kock. Und niemand hat sich gemeldet. Ja, aber übrigens, der Nagelsmann-Fußball offenbarte sowohl seine Schwächen als auch seine Stärken in den zwei Halbzeiten gegen die Bayern, weil man darf nicht vergessen, in der ersten Halbzeit, die Bayern gehen in der dritten Minute in Führung, weil Thomas Müller mal wieder gezeigt hat, dass er Thomas Müller ist und Lewandowski sowieso eine Maschine. Ja, und dann spielen die eine absurd überlegene erste Halbzeit, wo du eigentlich 3-0 in die Kabine gehen musst und am Ende... ich glaube, Peter Ahrens bei Spiegel Online hat gesagt, wenn das Spiel verloren gegangen wäre, dann wäre das an absurden Niederlagen direkt hinter dem Finale daheim und dem in Barcelona im Camp Nou einzuordnen. Weil diese drückende Überlegenheit zur Halbzeit und dann bekommst du einen Elfmeter, der zu Recht dann zurückgenommen wird und dann bekommen die Leipziger als große Geschichte dieser Halbzeit, bekommen am Ende dann noch den Elfmeter Zuschauer. Dann gehst du mit 1-1, was extrem schmeichelhaft ist, in die Kabine. Dann stellt Nagelsmann aber auf Viererkette um und reagiert und plötzlich ist Leipzig in Teilen die bessere Mannschaft. Das ist fast schon sozusagen 90 Minuten, die auf eine ganze Saison weisen können. Es geht beides, aber Nagelsmann wird in seinen Schwankungen auch mal gegen die Bayern wieder 3-0, 4-0 verlieren. Aber es ist durchaus auch drin, dass er sie im nächsten Spiel dann 3-2, 3-0 oder so schlägt. Das ist halt Leipzig.
Aber das zeichnet natürlich auch Nagelsmann aus, dass er dann auch wirklich in der Lage ist, als Trainer so zu reagieren, dass er das Spiel dann auch nachhaltig verändert. Zu seinen Gunsten. Gibt ja auch Trainer, die verändern das Spiel nachhaltig zu den Ungunsten.
Ich möchte nicht, dass wir über Hertha BSC sprechen. Ich möchte das nicht. Ich kriege schon wieder diese dämlichen SMS, die ich zuletzt zu Schulzeit bekommen habe. Willst du Hertha oben sehen, musst du die Tabelle drehen.
Das geht jetzt schon wieder. Ich musste gestern auch an dich denken, als ich dann plötzlich, weil ich habe das nur so peripher mitbekommen, wo Hertha gerade so steht, bis ich es dann irgendwann gesagt bekommen habe und dachte so, oh, stimmt ja.
Interessanterweise übrigens habe ich gedacht, als ich die erste Halbzeit von Leipzig gegen Bayern gesehen habe, es ist so typisch Bayern wieder. Es gibt so ein paar Dinge, die dürfen nicht passieren. Also erstens die Vorberichterstattung. Ne? Alles wird logischerweise zu so einem Topspiel hochstilisiert und dann die große Frage gestellt, kann Leipzig den Bayern ein Bein stellen? Und dann wird ja schon in der Bild geschrieben, so ist die Taktik und alle auf Pavard und so weiter und so fort. Und dann dachte ich schon, das ist aber hier so Bayern reizen. Nicht gut. Dann passierte das nächste Ding. Dortmund vernichtete einfach mal mit 4-0 Leverkusen.
Ja.
Und dummerweise war das Spiel Leipzig gegen Bayern halt kein 15:30, sondern ein 18:30 Spiel. Das heißt, die mussten nachlegen und waren total gefordert und haben ja tatsächlich die erste Halbzeit so unglaublich sogar auch tollen Fußball gespielt.
Die haben losgelegt wie die Feuerwehr.
dass ich wirklich gedacht habe, es ist wirklich wie immer, wenn du die Bayern reizt, dann hauen sie einfach.
Und dann ging es ganz schnell. Der Panther hat wieder zugestochen.
Nein, aber es ist
der genau. Der Panther kann stechen?
Ja, Mann, du hast doch keine Ahnung, lass doch einfach mal stehen. Mann. Das sind diese schiefen Handbilder, die es immer gab. Verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Der Skorpion hat wieder zugebissen.
So, aber nein, alles muss man hier auseinander dividieren und sezieren und erklären. Aber
wie gesagt, es wäre ja auch, es hätte sich niemand gewundert, wenn das zur Halbzeit 3-0 für die Bayern gewesen wäre.
Ich habe irgendwo, und ich finde ihn leider nicht, weil ich ihn wahnsinnig gerne auch zitieren würde.
Fang doch irgendwann mal an, wenn du was Gutes siehst,
einen Screenshot
davon zu machen und in diesen MML-Ordner, den ich extra angelegt habe.
Bei GoDaddy.
Genau, bei GoDaddy.
Ja. Also, passt auf. Ich habe einen Tweet gelesen, wo drin stand, dass die erste Halbzeit ein Beleg dafür ist, dass Niko Kovac ein guter Trainer ist. Und die zweite Halbzeit ist einfach ein Beleg dafür, dass Bayern eine Nummer zu groß für ihn ist. Also, deshalb nicht meine Meinung, aber zumindest wollte ich es mal mit einbringen.
Naja, das ist natürlich tatsächlich auch wieder ein Spiel, und deswegen war diese Frotzelei mit dem 10. Spieltag, die kommt ja nicht von ungefähr, war ein Spiel, das auch einfach wieder den Zweifel an Niko Kovac nährt, der ihn auch durch diese Saison begleiten wird. Klar, natürlich ist es für die Bayern, speziell für die Bayern-Führung, natürlich wieder ein frustrierender Tag gewesen, denn dieses 1-1 fühlt sich natürlich an wie eine Niederlage. Denn klar musst du nach dieser ersten Halbzeit, kannst du die zweite Halbzeit so gestalten, wie sie es gemacht haben, und trotzdem musst du am Ende siegreich nach Hause gehen. So, und das nervt die natürlich alle total. Und dieses Spiel hat nicht dazu beigetragen, die Zweifel an der Person Kovac auszuräumen. So. Sondern eher Nagelsmann darin zu stärken, dass er ein sehr guter Trainer ist. Scheiße halt.
Also, aber war es ein nachhaltiges Bewerbungsvideo von Timo Werner für den FC Bayern München? Irgendwer hatte getitelt auch, hat er bei Löw das Toreschießen verlernt?
Ach Gott.
Fand ich auch schon wieder eins drüber.
Ne? Wahnsinn, also wirklich, ey, wir reden hier über den 4. Spieltag. Das ist alles ein derartiger Tinef.
Ja, vor allen Dingen 5 Treffer an den ersten 3 Spieltagen, dann fährt er zur Nationalmannschaft, versiebt ja tatsächlich alles, wir haben darüber gesprochen. Und dann hat er das Toreschießen, hat er bei Yogi das Toreschießen verlernt. Das er wäre nicht der Erste.
Ja, das weiß ich.
aber es ist, ich fand es schon wieder so eine absurde Frage.
Ja.
Für mich aber die wichtigste Personalie in dem ganzen Spiel auf Bayern-Seite, weder Lewandowski noch Müller, der ja statt Coutinho in der Anfangself stand, weil Coutinho ja erst von der Länderspielreise mit Brasilien zurückgekommen ist, war tatsächlich Manuel Neuer.
Mhm. Ja.
Vor allen Dingen, weil es ja Liebesgrüße aus Barcelona gab vorher.
Ja, ja.
Und dann passiert Folgendes, er rettet ja letztendlich, es ist absurd zu sagen, er rettete den Bayern letztendlich den Punkt bei dem Spielverlauf. Aber er rettete den Bayern den Punkt. Und Christoph Knehr schrieb in der Süddeutschen, er schaffte es, gleichzeitig am Boden zu liegen und dabei auf wundersame Weise seinen Oberkörper in der Luft zu halten. Also er muss gefallen sein und trotzdem das Tor abgedeckt haben. Gegen Sabitzer war das, glaube ich.
Ja, ja.
Also Neuer wirklich, und tatsächlich dann auch die These in der Süddeutschen, Neuer wieder zurück, der alte Neuer zu sein. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, weil, wenn Ter Stegen sich meldet und sagt, er ist hochgradig enttäuscht von der Länderspielreise, weil er sich abgesprochen war ja wohl, dass er gegen Nordirland im Tor stehen soll.
Da hatte sich Löw natürlich vorher auch ein bisschen einen anderen Spielverlauf gegen die Niederlande.
Genau, das war sozusagen, das war das Vorspiel. Und dann meldet er sich aus Barcelona und meldet ja eigentlich Ansprüche auf die Eins an. Das hättest du im ganzen letzten Jahr machen können, an jedem Wochenende, wo man wirklich, also wenn Luke Bacchio Neuer 3 Dinge einschenkt, dann kannst du sagen, pass auf, ich bin übrigens Champions-League-Sieger mit Barcelona und bin in Spanien, gelte ich als sehr guter Torhüter.
Ja.
Aber das Timing von Ter Stegen ist einfach absolut falsch, weil im Moment, wer Neuer gesehen hat gegen die Niederlande, gegen Nordirland und jetzt auch gegen Leipzig, sagt, es ist sehr, sehr schade. Es ist die alte Uli Stein-Toni Schumacher-Geschichte, es ist die 1A, 1B, Kahn gegen
übrigens Lehmann-Geschichte. Natürlich mit deutlich weniger Emotionen. Ne?
Und deutlich weniger Suppenkasper.
Jetzt muss man fairerweise sagen, es ist ja nicht so, dass Ter Stegen gesagt hat, passt mal auf Leute, kommt ihr mal von der Presse her, ich sag euch jetzt mal was. Sondern das ist fast eine Randnotiz im Rahmen eines größeren Interviews gewesen. Und darauf angesprochen hat er dann ehrlich geantwortet, was ich auch total in Ordnung finde. Also ich finde es auch legitim, dass du, wenn du Stammtorhüter bei Barcelona bist, dass du dann mit den frischen Eindrücken dieser Länderspielreise kurz zu erkennen gibst, dass du über die sportliche Situation in der Nationalmannschaft unglücklich bist. Das finde ich ehrlicherweise gar nicht so schlimm. Er hat ja auch nicht gesagt, was ist Neuer für eine Pfeife, guck mich mal an, sondern das wird natürlich dann meines Erachtens auch ein bisschen zu hoch gehängt. Das versteht sich von selbst, dass jemand von der Klasse Ter Stegens im Zweifel auch öffentlich zu erkennen gibt, dass er mit dieser Situation nicht glücklich ist. So. Und dass Torhüter generell natürlich sowieso eher so Lone Ranger sind, alleine schon qua Position, das ist auch klar. Und von daher finde ich das alles jetzt nicht weiter dramatisch. Der Zeitpunkt, das stimmt, da hast du recht, ist natürlich total unglücklich in der öffentlichen Wahrnehmung, weil Neuer gerade mal wieder gezeigt hat, dass er halt einfach wirklich absolute Weltklasse oder
und,
auch
und,
absolute
und sagen Weltklasse wir es mal, ist. Formulieren wir es mal vorsichtig, aber der Best-of-Zusammenschnitt von Ter Stegen im Nationaltrikot gibt auch nicht so viel her.
Das ist richtig, ja.
Gleichzeitig hätte ich mir, also die Replik von Neuer klang ja fast schon ein bisschen
Majestätsbeleidigung.
Beleidigt. Ja, genau. Ja, genau, Majestätsbeleidigung.
Manustätsbeleidigung.
Sehr schön. Das, kommt das eigentlich so spontan raus?
Ist ja, ich habe, du siehst du, dass ich diesmal, ich bin extra, um es euch zu beweisen, ohne Zettel angereist, wie Wahnsinn. Du sehen kannst.
Wahnsinn.
Aber du hast ja noch
einen Zettel. Ich habe noch einen Zettel, weil ich nämlich noch mal Werbung machen muss.
Guck mal.
So, das schon wieder
Übergänge.
Ja,
das ist das halbe Leben. Übrigens muss man, weil du dich eben beschwert hast, dass du der Einzige bist, der hier nichts Merchandising-mäßiges hat, muss man mal sagen, hier Sporthex hat hier zumindest kleine Karten gebaut.
Guck wie mal, geil ist
wo
das
du denn? Auch als Fußballer drauf bist.
Wie geil ist das? Aber also ich freue mich total.
Gedruckt sogar.
Sehe ich auf diesen Bildern ja richtig gut aus.
Ja.
Aber wer soll, also das ist, ist jetzt nicht offiziell im Vertrieb, sondern das ist nur für mich persönlich.
Für dich persönlich? Noch. Ich weiß auch nicht so ganz genau, warum man immer nur dir persönlich irgendwas schickt und uns dabei mehr oder weniger
weil es von uns beiden tatsächlich keine Fotos gibt, wo wir in einem Cantona-esken,
das
ist sogar Cantona, wo wir in einem Cantona-Trikot und an einem Frankreich-Trikot posieren,
als wären wir
der Personal Trainer von Franck Ribéry.
Möglicherweise liegt es auch daran, dass wir einfach auch keinen Sport machen. So, und es dementsprechend keine Fotos von uns
gibt. Das weiß Lukas aber weit von sich.
Es keine Fotos von uns gibt, wo wir tatsächlich Sport machen, aber Sporthex auf jeden Fall ist die neue Generation Sporttaschen, Leute. Guckt mal bitte, wir haben nämlich hier
dass du uns jetzt, hast du das hier, ich hoffe, also ich möchte es kurz beschreiben. Also Mike Nöcker holt...
Mein Herz haben sie sich geschleimt, so viel steht mal fest.
Mike Nöcker holt unter dem Tisch jetzt zwei Sporttaschen hervor, die beide sehr stylisch aussehen, weil wir ja ein Podcast sind. Da können unsere Hörer direkt mal sehen, wie geil diese Sporttaschen aussehen.
Aber wir können schon mal sagen, bucht den Werbeblock am 9.12., wenn wir live in Dortmund sind. Übrigens, Karten
gibt es... Wird das so butterfahrtenmäßig? Karten gibt es bei contrapromotion.com.
Und da können wir natürlich dann Produkte auch zeigen, weil wir dann ja auch ein Publikum haben, tatsächlich. Nein, also es ist auf jeden Fall die neue Generation Sporttaschen. Ein Mix beispielsweise aus Sport- und Business-Tasche, also die man in der Kabine aufhängen kann, wo es sogar formschön, ich kann das mal hier zumindest euch rein zeigen, gibt es ein eigenes Fach für die Sportflasche, die man reinpacken kann.
Das ist eigentlich so fast
unglaublich.
Oder? Es gibt vor allen Dingen einen geruchsneutralen Dings, wo man die Schuhe reinpacken kann. Das ist
gut.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Und wann
Idee.
Kriegen wir jetzt mal so eine Tasche mal gratis in den Arsch geschoben, weil wir dafür...
Aber das ist auch gut für Leute beim DFB, da gibt es ja öfter mal ein paar Leaks.
Ein paar was?
Ein paar Leaks.
Ah. Also to leak. Stimmt. Auslaufen.
Ja, verstehe.
Also sieht wirklich gut aus.
Ja, es sieht die total gut aus.
Sport und Business, also eine Business-Tasche oder eine Board-Tasche oder...
Sporthex auf jeden Fall 124, das ist die Tasche, kann jetzt vorbestellt werden auf Kickstarter für einmalig nur 119 Euro statt 169. Wie gesagt, Sport- und Business-Tasche sieht sehr, sehr gut aus, ist quasi eine Allzweckwaffe mit über 20 Features. Bei Bedarf kann das Ganze erweitert werden, also eine 30 Liter Allzweckwaffe sozusagen. Also geht eine Menge rein, Laptop, aber eben auch Sportklamotten, wenn man morgens beispielsweise vor der Arbeit nochmal ins Fitnessstudio geht oder logischerweise abends, kannst du alles.
Ich frage nochmal nach für Klaus Augenthaler, wie viele Liter passen rein?
30.
Okay.
Kann man aber auch nochmal um 10 erweitern. So, das Ganze also ist Kickstarter, kennt ihr vielleicht, Community, Funding und so weiter. Das erste Ziel, 25.000 Euro, ist nach 10 Minuten bereits erreicht worden. Also wir haben hier richtig heißen Scheiß und dementsprechend könnt ihr das Ganze natürlich vorbestellen. Und es gibt für jeden Podcast-Hörer, der auf Kickstarter einen 124 vorbestellt, ein Gratis-Modul im Wert von 10 Euro dazu. Und zwar einen durchsichtigen Kulturbeutel, der auch auf Reisen verwendet werden kann.
Das ist auch gut am Flughafen.
Sporthacks.com/Kickstarter.
Dort kann man Sporthacks. Ne? Nicht, dass die Leute jetzt denken, so Bibi Blocksberg und so. Sporthacks.com.
Sporthacks.
Ich wollte nur sagen, ne? Die Leute, das ist ja immer noch, es ist ja hier kein visuelles Programm. Das hören Leute beim Joggen. Da denke ich so, Sporthacks.
Aber Sport- und Business-Tasche ist ja auch geil, weil das ist ja zum Beispiel, du gehst dann mit Anzug ins Büro und dann bist du aber mittags schon gefeuert, musst deinen Dienstwagen abgeben und musst nach Hause joggen. Und das ist ja geil, weil dann hast du ja schon alles.
Nein, die Dinger sind E-Roller-kompatibel.
Ja, top.
Dann ist ja eh gut. Also alles wirklich für den sportverrückten Alltagshelden im Grunde genommen. Alles dabei. So, und wenn ihr den Bonus geschickt haben möchtet, dann schickt eine E-Mail an mml@sporthacks.de. So, haben wir.
Top. Ja, wie kommen wir jetzt von der Werbung eigentlich zu Paris Saint-Germain?
Ah, das ist schwer. Oh,
das ist schwer, das ist eigentlich nicht machbar. Das ist nicht machbar.
Ich möchte ganz kurz, bevor wir weiter, ich mache sozusagen, jetzt hatten wir den Werbebreak. Ja, jetzt machen wir mal ganz kurz den Break international, so ja. Wie auf Sport 1 und so. International.
Genau. Sport aus aller Welt.
Ja. Ey, mein Moment des Wochenendes. Was haben wir alles zu Recht, ja, ich möchte nochmal sagen, zu Recht über Neymar gesagt in den letzten Wochen. Und er ist eine Diva und er ist ein unangenehmer Typ. Und Typen wie er machen den Weltfußball auch zu dem, was er gerade ist, nämlich oft eine Farce. Aber er kommt zurück. Ich weiß nicht, ob
ihr es gesehen habt. Ich habe es nur gelesen.
Er kommt zurück, Comeback bei Paris Saint-Germain im Heimspiel, wird gefühlt jede Sekunde, die er auf dem Platz ist, ausgepfiffen. Dann steht es in der 93. Minute 0:0. Darf ich The Zone sagen? Bestimmt, ne? Ich habe ja auf The Zone geguckt. Der Sprecher von The Zone hat schon sozusagen den Abgesang, formuliert den gerade. Der Ball geht links raus auf Diallo. Ältere Borussia Dortmund-Fans erinnern sich. Mhm. Er flankt nach innen und in der letzten Sekunde des Spiels nimmt Neymar den per Fallrückzieher zwischen vier Verteidigern. Der geht rein und er jubelt nicht richtig und in Paris flippen sie alle aus und der DAZN-Kommentator sagte, in dieser Sekunde haben sie wieder gemerkt für sich, was sie an ihm haben, was ja auch immer so ein zweischneidiges Ding ist, weil du eigentlich willst ihn loswerden, so wie er mit dem Verein umgegangen ist, aber dann ist er eben, wenn nur als Fußballer, halt eine absolute Granate. Und zurückzukommen in einem Ozean aus Pfiffen und in der letzten Sekunde per Fallrückzieher so zu rennen, ist schon herausragend.
DAZN, der Verlorene ist zurück.
Das nur mal, also ich kann ihm echt nichts abgewinnen, aber das war ein Boss-Move.
Dein Ronaldo-Moment.
Ja, das war ein Boss-Move, so zurückzukommen. Also muss man auch einfach mal so sagen. Und das ist ja leider, ich habe nur gesagt, Fußball, du bist wirklich ein mieses Schwein. Ja. Weil das genau die Sachen, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben, über die Droge Fußball. Man regt sich auf über den Kommerz, man hat Neymar da als Fratze und dann macht er eben die Bude und du springst trotzdem auf und denkst so, ah, ist das toll, ist das geil. Und
da gibt's einen ähnlichen, also ein Moment von ähnlicher Wichtigkeit gibt's ja in Deutschland. Helmpeter hat seine neue Hüfte. So, ja, hat auch ein Foto gepostet von der Narbe. Da hat er also quasi so seine Schwarte in die Kamera gehalten. Und es haben ja vorher Hecking und der Trainerstab des HSV haben ihm ja auch irgendwie gute Besserung gewünscht und so. Jetzt stelle ich mir gerade vor, irgendwie Helmpeter jetzt weiß jetzt, wenn er körperlich beeinträchtigt ist, dann gratulieren ihm Größen des Sportjournalismus und der HSV-Trainerstab. Es kann also gut sein, dass Helmpeter sich demnächst einfach zu Hause mit einer Säge die Hand abtrennt.
Boah, ich möchte das mir auch mal nochmal einer gratulieren. Aber jetzt hier, jetzt nicht hier irgendwie ausschalig, da muss schon guter sein. Du.
Aber der Moment, in dem das Morphin oder was auch immer da verabreicht wird, gekickt hat er auch den Anästhesisten meinen Schneehasen.
Wobei ich glaube, ganz ehrlich, wer die letzten Jahrzehnte HSV-Spiele verfolgt, der sagt, oh, ich brauche keine Anästhesie, ich stehe dann auch ohne durch.
Glauben Leute, hier, lass weg das Zeug.
Ja, weil,
guck mir das in Ruhe an.
Er wurde ja am 11. September. Ne?
Ja, richtig.
Wie gesagt, der diesjährige 11. September war ein Inside-Job.
Auf jeden Fall ist es ja so, dass ihm heute möglicherweise...
Er wurde übrigens operiert in Gebäude Nummer 7. Allerdings auf dem Krankenhaus.
Heute ist ja ein großes Derby, ne?
Also, toll.
Ja, wirklich.
Nee, ist für mich also richtig.
Ich glaube, die Mannschaft schenkt Helmpeter zur Genesung einen Sieg. Habe ich so im Gefühl.
Aber das ist ja jetzt... hat ja gar nicht mehr die Schärfe gerade, St. Pauli, HSV, weil über diese ganze Geschichte mit Jatta haben sie sich ja zusammen gegen die Bild-Zeitung verbrüdert, haben einen gemeinsamen Gegner gefunden und plötzlich gelten die HSV-Fans als die neue Antifa. Ja. Hab ich gestern eine Außenalster gehört.
Das überrascht wirklich ein bisschen. Wobei man tatsächlich, wir haben ja über diesen Fall so gut wie gar nicht gesprochen, aus den unterschiedlichen Gründen, wahrscheinlich auch manchmal mangels Vorbereitung oder wieder bessere Informationen, Insider und so.
Insights,
Wobei man, genau, das war der seltene Fall, dass wir aufgrund mangelnder Insights über ein Thema nicht gesprochen haben. können aber tatsächlich auch an dieser Stelle mal sagen, dass der HSV sich ja wirklich toll verhalten hat in dieser Situation. Ganz im Gegensatz zu diversen Mitbewerbern in derselben Liga, die auf diese Art und Weise noch versucht haben, Spiele am, wie heißt es, am grünen Tisch, am runden Tisch? Ich verwechsel es immer, am grünen Tisch.
Am grünen Tisch
heißt am es. Grünen, am grünen runden Tisch.
Am grünen runden Tisch für sich
noch. Sie haben sich am grünen Tisch verpokert.
Ja, so, natürlich.
Der runde Tisch. Tisch. Hieß er ja. Das war der damals am runden Tisch.
Am runden Tisch. So. Naja, auf jeden Fall hat der HSV da tatsächlich, fand ich.
Ja, für seine Verhältnisse
echt geglänzt.
Ruhe bewahrt, ja. Geglänzt und das irgendwie souverän gelöst. Ja. Also vor allen Dingen ein Persona von Aaron Hunt.
Ja.
Und sonstigen Mitspielern, die sich klar zu ihren Mannschaftskammern bekannt. Also so musst du es letztendlich machen, weil auch dort mussten sie ja der Dinge harren, die da kommen.
Ja, ja,
es hätte sich ja in alle Richtungen entwickeln können. Deswegen haben sie es richtig gemacht. Und das andere ist natürlich, also ja, man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber doch bitte, also diesen Protest, ich glaube, es war Nürnberg und Karlsruhe auch oder so.
Ich glaube,
also
genau,
also Bochum, Nürnberg. Bochum, also jetzt möchte ich nicht Vereine nennen, die damit nichts zu tun haben.
Also Nürnberg kann ich schon mal definitiv
genau, bestätigen. Genau, und dann die Reaktion ist natürlich auch ein bisschen, ist natürlich das dann, diese Situation auszunutzen und das dann so groß zu machen, ist natürlich auch in gewisser Weise lächerlich. Also auch das
vor allen Dingen, wenn du eine 4-0-Klatsche kassiert hast und wirklich nicht den Hauch einer Chance gegen einen, habe ich schon mal gesagt, dass sie aufsteigen werden und zwar problemlos aufsteigen werden.
Der HSV.
Ja, bin ich fest von überzeugt.
Ja, schönen Dank auch. Die werden sich jetzt bedanken.
Das hat mir letzte
Woche Ich versuche ja alles, um das Derby heute Abend irgendwie dann doch noch zugunsten des FC St. Pauli zu drehen. Aber ich glaube tatsächlich, der ist auch mal wieder ein Beispiel dafür, dass Not erfinderisch macht, ne? Wenn du also plötzlich eben nicht mehr diese Riesenkohle zur Verfügung hast, wo du einfach irgendwie denkst, jetzt holen wir mal irgendwie den Star und den Star und der eine eher abgehalftert und der andere kriegt zu viel Kohle und hat keinen Bock mehr, sondern du musst wirklich irgendwie darauf setzen, dass du kreativ deinen Kader zusammenstellst, dann hast du plötzlich eine junge, sympathische, interessante Truppe und natürlich irgendwie mit Dieter Hecking einfach auch ein Trainer, der da sehr, sehr gut hinpasst und
aber das war natürlich wirklich das, was man dem HSV ja schon seit über einem Jahrzehnt eigentlich schon fast gewünscht hat, dass irgendwann die Not auch mal erfinderisch macht. Und sie mussten sich wirklich selber so lange runterwirtschaften, bis es irgendwann nicht mehr anders ging.
Da habe ich noch die absolut abgelutschteste Kickerzeile für dich. Auch zum VfB Stuttgart von 2004. Sie haben aus der Not eine Jugend gemacht.
Ja, schön.
Das ist ein geflügelt. Also das hat man immer wieder. Es gab es in jedem Jahrzehnt gab es eine Mannschaft, die hat aus der Not eine Jugend gemacht. Wir haben aber übrigens, das nur nochmal zu der Jatta-Geschichte, finde ich, aus der Not genau das Richtige gemacht, weil wir hatten mehrfach in den Sendungen im Sommer darauf verwiesen, wir melden uns, wenn es mehr dazu gibt.
Ja.
Genau wie wir letzte Woche gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen zum Fall Metzelder.
Ja.
Solange es nichts signifikant Neues gibt, ist alles nur Spekulation, Mutmaßung etc. Bei Jatta haben wir so lange gewartet, bis sich die Geschichte ganz simpel gelöst hat. Das Ausweisdokument, den Pass, den er hat, wurde überprüft. Der wurde nicht beanstandet. Damit ist die Geschichte hier zu Ende.
Genau.
Wenn du jetzt anfängst zu sagen, aber...
Also für uns ist die Geschichte zu Ende.
Genau, ja. Sie kann ja auch noch weiter gesponnen werden. Aber das Problem ist, dass es sich jetzt alles, was danach kommt, dadurch, dass es dieses Thema gibt, nur wie Nachtreten anfühlt.
Ja.
Und genauso weiter sozusagen im Dunkeln stochern und Dinge mutmaßen. Und das bringt tatsächlich nichts. Weil dafür, wir sind ja dann doch nicht, Gott sei Dank, aber wir sind nicht das Investigativteam des Spiegel. Und an dieser Stelle, weil wir eben Zuschriften bekommen haben von Hörern, die gesagt haben...
Fax bekommen.
Faxe auch. Hörer der ersten Stunde, warum habt ihr über Jatta nicht gesprochen? Ich fand, es gab nie den Moment, wo man über die Berichterstattung hinaus etwas dazu sagen konnte.
Ja.
Außer natürlich diese Nürnberg-Geschichte, diese Einspruchgeschichte, diese Proteste. Und vor allen Dingen ist bei Jatta ja die Problematik, egal was du sagst, während das zum Beispiel die Geschichte mit Anthony Yeboah, 2 Jahre älter, 2 Jahre jünger, das war in den 90ern noch Folklore. Die Jatta-Geschichte sitzt, egal wie du sie erzählst, auf dem Flüchtlingssommer 2015.
Total.
Und du befeuerst dadurch Debatten, die hier vielleicht gar nicht ausgetragen werden müssen. Und deswegen fand ich das eigentlich, und das geht raus als Erklärung, warum wir es nicht so behandelt haben, wie sich das manch einer gewünscht hat, einfach richtig, dort ein bisschen die Füße stillzuhalten und dieses Thema eben auch mal wegzubringen, weil man gar nicht schlauer sein kann als das, was schon passiert ist. Du kannst, die einzige Einordnung, die du haben kannst, ist eine moralische. Und genau, das ist genau wie bei der Metzelder-Geschichte. Und ich glaube, sobald bei Metzelder was passiert, werden wir uns dazu auch nochmal einlassen. Aber auch da bringt es jetzt nichts, weil wir auch nicht mehr wissen als Spiegel Online.
Und dann hat uns ja Digi Smalls auf Twitter... Lacht ihr über Twitty?
Digi Smalls, ist doch ein lustiger Name.
Ja, finde ich auch.
Dann nenne ich mich ab jetzt Ice Cute.
Ach, der ist angesprungen auf diese 80-20-Diskussion, die wir beim letzten Mal gehabt haben, die ja mehr oder weniger eigentlich eine verunglückte, ein verunglückter Verweis darauf war, dass man sich von 20% der Leute nicht die Themen vorschreiben sollte am Tag nach der Wahl in Sachsen und in, wo wurde noch gewählt, in Brandenburg.
Ja.
So, ist ja ein bisschen verkümmert und daraus ist so eine Diskussion geworden, die alte Bayern-Dortmund-Diskussion, ob wir auch mal über andere Sachen reden können. Ich glaube, dem haben wir jetzt mal zumindest Genüge getan heute. Es ist ein komplettes Potpourri gewesen. Und jetzt.
Mike und ich haben Jubiläum.
Ja.
Mike und ich, die ja, wie ja, du weißt, Micky, oft zusammen ins Stadion gehen.
Ja.
Wir
ja,
haben uns ja,
weißt
im
du, wann,
Stadion kennengelernt.
Weißt du, wann wir uns kennengelernt haben?
Nein.
Ja, rate mal. So,
heute vor 10 Jahren.
Nein, es ist ähnlich. In welchem Stadion haben wir uns kennengelernt?
Im Westfalenstadion.
Bei welchem Spiel haben wir uns kennengelernt?
Barcelona, Dortmund.
Nein.
Weiß ich nicht.
Näher.
Schalke Dortmund.
Leverkusen gegen...
Ich habe mich selten so gelangweilt.
Dortmund.
Wie jetzt gerade.
Wir haben uns, Achtung, beim 4:0 von Dortmund gegen Leverkusen kennengelernt.
Das kann einfach Jubiläum nicht sein. Ja. Ich habe auch beim vierten Tor, das konnte natürlich keiner sehen zu Hause, habe ich mir einen Ball unter das T-Shirt gesteckt und den Daumen in den Mund. Wirklich. Und dann habe ich die Wiege gemacht.
Da wird Leverkusen zum Loverkusen.
Nein, aber es ist wirklich, wirklich schön, weil es ist für mich, bei allem, was passiert ist, auch bei den 5:1, es gab ein 5:1 von Schalke 04, ich sag's nochmal am Wochenende,
ja,
aber dieses 4:0 gegen Leverkusen war für mich das überraschendste Ergebnis des Spieltags.
Ja, das stimmt.
Vor allen Dingen die Art und Weise, weil, wie Mike so schön sagte, wie man mit 37% Ballbesitz in einer Nonchalance Leverkusen 4:0 aus dem Stadion schießen kann, ist schon Wahnsinn gewesen.
Ja.
Absolut. Der Einzige, für den es nicht so ungewöhnlich war, im Westfalenstadion auf die Jacke zu kriegen, war Peter Bosch. Ne? Der hat natürlich gesagt, ja gut.
Ja, das ist genau. Die
gewohnte so, Gefühle.
Genau. Seine Mannschaft im Westfalenstadion verlieren zu sehen,
ja,
nichts Ungewöhnliches für Peter Bosch.
Und Kai Havertz Marktwert rutschte an dem Tag auch auf
97
Millionen.
Ja, aber und natürlich war das 2:0 von Borussia Dortmund tatsächlich eins der schönsten Tore, was ich im Westfalenstadion...
Ja. Es war das schönste Tor von Paco Alcácer, das er nicht das er geschossen nicht hat.
Das war so Lukaku-Move, ja, wie bei der ja, WM. Ne?
Aber da war ja wirklich alles drin. Also ja, das fing ja tatsächlich schon an mit dem Gegenpressing von Akanji, ja, rechts außen, der einfach im Gegenpressing nicht den Ball sozusagen einfach irgendwo hingedroschen hat, sondern 50 Meter weit.
Frank Buschmann sagte auf Sky, Frank Buschmann sagte, wenn das Absicht war, war es Weltklasse.
Ja. In den Lauf von Sancho,
ja,
der dann so Robben-esk auf der rechten Seite links reingelaufen ist und ja, diagonal zurückgespielt hat. Und dieser blinde Move, also blind im Sinne von nicht, also no look move
ja,
von Alcácer, der dann für Reus durchgelassen hat, den er einfach irgendwie ja, im Rücken erahnt hat.
Ja.
Das war einfach wirklich ein Traumtor. Also
ja, wirklich toll.
Eines der schönsten Tore, jetzt mal unabhängig davon, wo das gefallen ist, wer das gemacht hat und so weiter und so fort. Lange nicht mehr ein wirklich so tolles, in sich stimmiges Tor gesehen. Das hat ja,
vor allen Dingen bei einem Trainer, der so viel Angst hat, mit so viel Mut zu spielen. Ne? Das hat mich, und dann ist es natürlich das Ergebnis, also Leverkusen hat einfach das Tor nicht getroffen und dann haben sie es noch versucht und wie Werner Hansch sagen würde, am Ende werfen sie natürlich alles nach vorne und dann wirst du, wenn du, das ist eigentlich auch eine Regel, man kennt diese Spiele, wenn du in Dortmund so ab der 70. 2:0 hinten liegst, und du musst aber was tun und willst eigentlich noch auf Unentschieden spielen und du wechselst Alario ein als nächsten Stürmer und gehst in die Offensive, dann weißt du eigentlich, wenn Sancho, Reus und Alcácer noch auf dem Platz stehen, es gibt jetzt noch ein oder zwei ordentlich auf die Jacke. Also dann wird aus ja, so einem 2:0 oder 4:0, also oder ich glaube Nürnberg hat letzte Saison ja mal 7 bekommen, haben dann keinen Protest eingelegt, weil Moukoko ja nicht auf dem Platz ja, stand. Und haben 7 bekommen. Und ich meine, das ist das. Du bekommst am Ende dann noch die Gegentore, wenn du so aufmachst. Das können
ja,
die Dortmunder.
Ja, ja.
Also es ist, glaube ich, 1 bis 2 Tore zu hoch ausgefallen, auch sagt man ja so, ist aber glaube ich in diesem Spiel tatsächlich und ist aber trotzdem natürlich nicht zu erwarten gewesen. Also ich habe wirklich...
Aber es war so eine Bosch-Defensive, ja, ne? Also spätestens das 3 und das 4-0 war dann wirklich so eine typische Bosch-Defensive.
Wobei man einmal hier lobend erwähnen muss, Lukas Radetzky, was hat der gehalten? Ja. Also allein irgendwie das Ding gegen Reus und dann der Nachschuss von Brandt im Liegen. Also das war
ja, das war super.
Das war ja auch ein neuer, das war ja auch, da war der Körper schon oben, er lag aber schon am Boden und so weiter. Sensationell gehalten. Und dann spielst du wirklich so gut, bist so ein verlässlicher Rückhalt deiner Mannschaft und kriegst trotzdem 4 Buden, oder? Ja. Das muss auch schon bitter sein.
Ja. Szene des Spiels aber am Rande, auf der Tribüne, Scarlett Reus, sag's jetzt noch einmal, Scarlett Reus hatte Baby Reus dabei mit so Ohrenschützern. Und es gibt ein Bild in der Bild, wo es so das Baby halb über der Tribüne hängt. Sieht so ein bisschen aus wie damals, wie als Michael Jackson sein Baby in Berlin war das, glaube ich, ne, aus dem Adlon gehalten hat. Klar. Man dachte so, boah. Aber in Dortmund passiert das. Selbst junge Menschen rutschen früh ab.
Und ich habe gesehen, dass Carsten Kramer nicht mehr neben Hans-Joachim Watzke sitzen darf. Da sitzt jetzt Sammer dazwischen. Darf. Ja, normalerweise, die haben doch
über
Jahrzehnte waren die der Waldorf und chirurgisch getrennt.
Das heißt, er sitzt jetzt zwischen den beiden.
Sammer sitzt
zwischen
den beiden.
Das ist ja wie ein Meet and Greet mit Right Said Fred.
Ja, also ist mir aufgefallen auf jeden Fall.
Ja.
Ihr seht, es sind viele Sachen abseits des Platzes, über die wir reden. Aber über dieses Spiel. Warum will man eigentlich nicht so genau? Ist das irgendwie so ein bisschen so das Gefühl, dass man auch denkt, oh, es ist zu früh in der Saison, um jetzt über Borussia Dortmund schon als...
Ja, und es ist auch so, dass man diesem in Anführungsstrichen Frieden nicht so wirklich traut. Also das ist, vielleicht warten wir mal das Barcelona-Spiel ab. Und auch wie Favre da reingeht. Also ich bin da total hin und her gerissen, weil natürlich weiß man, dass Borussia Dortmund immer in der Lage ist, so ein Spiel 4-0 zu gewinnen. Weil dafür einfach die Offensivpower zu gut ist, die Mannschaft ist zu gut. Auch die Defensive kann durchaus richtig gute Tage haben. Aber ich finde es einfach viel zu früh, um da jetzt schon irgendwie eine Voraussage treffen zu können, wie die Saison läuft, weil das einfach total wackelig ist. Und das hängt natürlich auch sehr stark am Trainer und daran, was er der Mannschaft jetzt und in Zukunft einimpft für eine Mentalität, für ein Selbstverständnis. Aber dass die Leverkusen 4-0 schlagen, ist zwar jetzt überraschend gewesen auf dem Papier, weil Leverkusen einfach selber so eine starke Mannschaft hat.
Die haben Jonathan Tah als Abwehrchef.
Bitte! Aber das ist für mich, hat das keine wirkliche Aussagekraft. Das ist für mich kein Zeugnis dessen, dass das jetzt in den nächsten, das kann am nächsten Spiel, gegen wen spielt Dortmund als nächstes?
Naja, klassisch wäre ja.
Also in der Liga jetzt.
Kannst du das mal nachschauen,
ja,
Mike?
Ja, mach ich.
Aber klassisch ist ja, der Gradmesser ist ja jetzt Griezmann. Also kannst du, also Barca kommt ja ohne Messi, der ist ja leider verletzt. Ich werde im Stadion sein, weil ich endlich mal Messi live sehen wollte. Ja, und diesen Gefallen wird mir Messi nicht tun, weil er, glaube ich, noch nicht fit ist.
Da geht es dir wie den Fans der argentinischen Nationalmannschaft.
Aber wer La Liga am Wochenende geschaut hat, Barcelona hat 5-1 gewonnen gegen FC Valencia, die ja auch keine Laufkundschaft sind. Ja, und deswegen wird Griezmann, glaube ich, zum Gradmesser. Aber es würde auch niemanden überraschen in der Vereins-DNA oder Mannschafts-DNA von Borussia Dortmund, wenn sie, ähnlich wie gegen Atletico letzte Champions-League-Saison, wenn sie Barcelona plötzlich 3-0 schlagen, weil Hakimi und Witzel und alle haben einen Entfesselungstag.
Genau.
Und dann geht's aber
in Frankfurt.
Dann geht's aber nach Frankfurt.
Naja.
Und auch das ist sogar noch zu schaffen. Es wäre schlimmer, wenn es gegen Hertha ginge.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wenn es am kommenden Wochenende gegen Hertha ginge, wäre klar, sie fahren mit einem 3-0.
Genau.
Die Fachpresse, die internationale Fachpresse ist außer sich, lobt jeden Mannschaftsteil von Borussia Dortmund und dann gibt es 4 Stück von Luke Bakio.
Genau.
Das wäre normal, das wäre die Dortmund-Sorge. Und deswegen sind wir alle vorsichtig geworden.
Ja. Zwei Dinge, die ich gerne erwähnen würde, was das Thema Abwehr...
Mein Omelette wartet auch, ne?
Was das Thema Abwehr angeht, du hast gerade eben angesprochen, das tatsächlich zum ersten Mal irgendwie, das hat wirklich sehr gut gestanden, massiv gestanden. Es ist ja ein ziemlich massives 4-4-2, also eigentlich ja ein bisschen sogar eine ungewöhnliche Formation, zumindest hatte ich so das Gefühl, weil ja durch diese Viererkette, die zweite Viererkette vor der ersten sozusagen, die Außen ja ein bisschen zurückgezogen sind, Das war tatsächlich ganz interessant zu sehen. Dann die alte, was ich per SMS mir ein bisschen...
Ich möchte zitieren. Ich bekam eine SMS irgendwann während dieses Spiels. Dortmund mit Würsel. Ungewöhnlich. Dortmund ohne Würsel. Ungewöhnlich. Dortmund mit Würsel. Außergewöhnlich.
Was ich eigentlich
schrieb zurück, Mike, ist alles okay? Oder hast du am Anästhesisten von Helmpeter genascht? Nein, ich wollte dir schreiben, mit Witze sind sie eine gewöhnliche Mannschaft. Ohne Witze, ich krieg's schon nicht mehr zusammen, ja, du hast mich komplett
also verwirrt.
Ohne Witze sind sie eine gewöhnliche Mannschaft, mit Witze sind sie außergewöhnlich. Ja. Ich hab dann wollte zurückschreiben, wie schreibst du denn Witze? Und mein Handy machte daraus Würsel. Und dann Wiesel. Und dann schrieb ich ihm zurück, weißt du was? I feel you, bro. Alles okay. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, um wen es geht.
Autokorrektur.
Ja. Nein, aber es ist entscheidend. Entscheidend ist der Wechsel von, ich mag ihn immer noch nicht, entscheidend ist, dass Julian Weigel Delaney weichen musste, weil Delaney sieht aus wie Hummels und die Gegner wussten nicht mehr, wen sie anlaufen.
Ach so einfach ist
ja, das. Ja, klar, also ganz einfach.
Und wen magst du nicht? Weigel?
Ist einfach, mit dem werde ich nicht mehr warm als Spieler. Also einfach als Spielertypus.
Ja.
Dieses Fake Love. Wir haben das so oft drüber. Ja, ja. Das ist nicht... Aber eine noch, bevor du gehst, einen muss ich ja noch erzählen. Ich habe ja selber, du sagst es, ich treibe ja keinen Sport. Micky hat auch schon mal mitspielen dürfen. Ich habe samstags eine Fußballtruppe an der, pass auf, Torecke Invalidenstraße.
Oh oh.
Ja, also muss man sozusagen, sie wollen es in Carsten-Behron-Allee umbenennen. Aber ja. Da haben wir gespielt und am Ende sitzen wir immer noch danach an einem Berliner Spätkauf am Pappelplatz. Und es kommt ein Mann in Ludenmantel. Brille, so Cowboy-Hut oder auf jeden Fall ein Hut mit großer Krempe, kommt vorbei und geht. Neben dem Späti ist so ein Europe Cash Geldautomat und stellt sich davor. Und es war Ben Becker. Und ich bin lachend zusammengebrochen als einziger Vollidiot da und alle haben mich angeguckt und ich sag, ja guck doch mal, der macht ein Gesicht wie Ben Becker vorm Geldautomaten. Und so weit ist es schon gekommen. Und es war tatsächlich Ben Becker und es war ein Geldautomat und es ist meine Szene.
Und er sagt, abseits des Platzes, ich stehe, weil ich keinen Bock habe, blank zu sein.
Und dann hat er 20 Euro gekriegt, dann schrie er noch den Geldautomat,
danke für nichts.
Und dann ging er so weg. Ja,
vor allen Dingen, dann hat er sich drin Bier geholt, setzte sich neben uns, also einen Tisch weiter vor den Späti und dann sagte einer von den Fußballkumpels, Mensch, setz dich doch zu uns. Nee, lass mal. Was ich einfach die tollste Replik aller Zeiten fand. Also Ben Becker, großer Berlin-Mitte-Star, ist wirklich großartig. Also er hatte ein Gesicht gemacht wie Ben Becker vom Geldautomaten und mehr gibt's zu diesem Wochenende noch nicht zu sagen.
Das ist wirklich schön.
Und vielleicht eines, um das Ganze abzuschließen, abzurunden hier. Hast du nicht über Pucki geredet in einem der...
Timo Pucki.
Timo Pucki, der älteste... Ist er Finne? Er ist Finne.
Er ist Finne,
ja. Ist er nicht der älteste Finne der Welt? Er sah ja noch zu Schalker-Zeiten aus wie Aaron Carter und sieht jetzt halt aus wie Aaron Carter. Nämlich extrem schlecht gealtert. Wirklich so ein Säufer-Finne.
Ja.
Macht aber... Ist
das
ja
ist übrigens Tautologie, ne? Das
ja, okay. Ist ja, im Finnischen gibt es übrigens ein Wort. Ich weiß jetzt nicht, aber es bedeutet, das ist ein sehr langes Wort und es bedeutet frei übersetzt, in Unterwäsche zu Hause bleiben und Bier trinken, weil man nicht mehr vor die Tür gehen möchte.
Ja, stimmt.
So, und Pucki, der nicht zu Hause geblieben ist in Unterwäsche und Bier getrunken, sondern auf dem Platz in der Premier League steht, wurde ja im August zum Spieler des Monats gewählt in der Premier League und hat jetzt am Wochenende Manchester City abgeschossen.
Mit Norwich, ne?
Ja, mit Norwich City, mit Daniel Farke als Trainer.
Ja, Wahnsinn.
Ist das einer für Dortmund?
Eine Vorlage, ein Tor auf jeden Fall. 3-2 gewonnen. Damit ist... City schon 5 Punkte hinter Liverpool.
So kann es gerne weitergehen.
Premier League, wird es ein Dreikampf um den Titel?
Norwich, Liverpool, City.
Norwich, das SC Freiburg der Premier League.
Ja. So, haben wir das auch erwähnt?
Cool. Ja. Ansonsten? Also ich sage es jetzt mit den Worten von Mike Nöcker und verabschiede mich und sage auf Wirsel.
Aber ist auch geil, dass die Geschichte mich so verstört, dass ich ihn nicht richtig erzählt bekommen habe. Das ist
weil du dir Sorgen um Mike gemacht hast.
Wirklich,
versuch mal zu lächeln, mach mal einen Arm hoch. Sowas halt.
Das war wirklich mein erster Gedanke. Ne? Ja.
Wirklich?
Ja, total. Ich habe ja direkt auch angerufen. Ich habe gesagt, Mike, was ist? Ist alles okay?
Ja.
Ja.
Na nun.
Vielleicht sollte das auch einfach mal ein Plädoyer sein dafür, dass wenn man Fußball guckt, man einfach das Handy beiseite legt so. Und einfach sich nur aufs Spiel konzentriert. Jetzt
geht diese Peter-Hane-Scheiße wieder los, ey. Das ist ja wirklich nicht zu fassen, ne? Auch mal jetzt mal bei sich sein, Achtsamkeit, auch mal mehr im Moment leben, das Handy mal weglegen, auch mal einen Zigeunerschnitzel bestellen, sowas halt, ne? Ja.
Darf man noch einen Zigeunerschnitzel bestellen?
Peter Hane hat ein ganzes Buch darüber geschrieben.
Ja, wir verabschieden uns hier bei sieben Tage. Wir verabschieden uns hier bei sieben Tage Mohrenköpfe.
Ja, ansonsten.
Ein Glück, dass wir alle.
Wir haben wahrscheinlich. Pass auf, es wird. Ich weiß schon, wie es ist. Die Sendung kommt raus.
Ja.
Und es wird jemand schreiben. Seid ihr bescheuert? Wieso habt ihr nicht über Augsburg gesprochen? Und darauf freue ich mich. Und über Augsburg spreche ich dann nächste Woche.
Ihr Motherfucker. Ne? So, mir reicht's. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe Tim Melzer. Der ist ja wirklich
der Held einer zweifelhaften Generation. Tim Melzer, the greatest.
Nicht zu fassen, wie die OMRs hier diesem Koch an den Hals schmeißen.
Wahnsinn, ne?
Oder? Der Ceranfeldherr. Aber bitte, soll sie auch machen. Ich habe ohne meine Kraft. Nee. Toll. Schönes Studio, haben sie schön gemacht.
Schön gemacht.
Eigentlich. Aber da kannst du mal sehen, kaum macht Melzer einen Podcast, müssen sie ein Studio mit mehr Platz bauen. Ne?
Klar.
Das ist klar. Ja. Naja. So, und was macht ihr zwei Hübschen jetzt noch, wenn ich mich wegdrehe?
Wir reden jetzt noch zwei Stunden weiter über Augsburg.
Aber senden es nicht.
Genau.
Genau. Also, Micky, auf Wiedersehen.
Tschüss, Micky.
Toll war's.
Wir könnten, eigentlich hätten wir uns mal zum Omelette-Essen gemeinsam verabreden können. Das möchte
ich nicht. Ja. Wie lange bist du in der Stadt, Lukas?
Bis 16 Uhr.
Ach so, da musst du wieder.
Ja. Musst wieder einen Schub. Na, ich bin ja morgen im Stadion. Irgendwann muss ich da hinfahren. Logisch. Und ich bin natürlich, habe ich den Zug so gebucht, dass ich gar nicht in die Verlegenheit komme, mit Mike zum Derby gehen zu müssen.
Bist du am 20. zufälligerweise im Pott?
20. was?
September.
Ja.
Weil ich nämlich abends bei Töppes auf
dem Boot. Das ist der Freitag, heute. Ne?
Ihr wisst schon, dass wir immer noch aufnehmen.
Ja. Ja. Ich dachte, wir wären nach. Tschüss, tschüss.
Ja. Es ist übrigens nett, wie du dich bedankt hast, dass ich dich zum Derby eingeladen habe.
Hä? Was hast du mich zum Derby eingeladen? Ja. Zu welchem Derby hast du mich
eingeladen? Heute Abend.
Du hast mich eingeladen?
Ja.
Wann denn?
Na, in unsere Gruppe. Muss er einfach auch mal lesen, was da drin steht.
Wir haben eine Gruppe? Das echt? Ja. Du hast mich eingeladen? Habe ich nicht gesehen. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Wann hast du das gemacht? Da war ich. Sorry, Leute, da war ich in L.A.
So, Kinder, jetzt, bevor das hier jetzt so ein langweiliges Geplänkel wird und Micky auch keinen mehr nachmacht, gehen wir jetzt, oder?
Wir sind doch schon. Da sind wir halt noch drauf. Dann, so, die Leute sollen da ruhig alles mitbekommen, was hier abgeht. Ne?
So, Kinder, jetzt schnell. Tschüss.
Ja. Also, tschüss. Schönen Tag.
Habibi.
Was mir an den Augsburgern gut gefallen hat. Tschüss, Mike.
Tschüss. Ja. Beim nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.